gerichtet, und deshalb musste sein Gehilfe einspringen. »Wir brauchen dich wegen der Raben, Sam. Und irgendwer muss mir helfen, Grants Übermut zu bremsen.« Sams Kinn zitterte. »Du könntest dich genauso gut um die Raben kümmern oder Gran oder wer auch immer«, sagte er, und John entging die Verzweiflung in seiner Stimme nicht. »Ich würde es dir zeigen, und schreiben kannst du auch.« »Ich bin der Bursche des alten Bären und gleichzeitig auch sein Knappe. Ich muss sein Pferd versorgen und sein Zelt aufbauen. Mir wird keine Zeit bleiben, auch noch auf die Vögel aufzupassen. Sam, du hast das Gelübde abgelegt. Du bist ein Bruder der Nachtwache.«
»Aber ein Bruder der Nachtwache sollte nicht solche Angst haben.«
»Wir haben alle Angst. Und wir wären Narren, wenn es anders wäre.« Zu viele Grenzer waren in den vergangenen 2 Jahren nicht zurückgekehrt, sogar Benjen Stark, Johns Onkel. Sie hatten 2 der Männer seines Onkels tot im Wald gefunden, aber die Leichen waren im Frost der Nacht wieder zum Leben erwacht. Johns verbrannte Finger zuckten bei der Erinnerung daran. Noch immer suchte dieses Wesen des Nachts seine Träume heim. Der tote Otor mit seinen glühenden blauen Augen und den kalten schwarzen Händen. Aber daran durfte er Sam jetzt nicht erinnern. »Der Angst braucht man sich nicht zu schämen, hat mein Vater mich gelehrt. Was zählt ist, wie wir ihr entgegentreten. Komm, ich helfe dir, die Karten zusammenzupacken.« Sam nickte unglücklich. Die Regale standen so dicht, dass sie hintereinander gehen mussten. Das Gewölbe mündete in einen Tunnel, die Brüder Wurmhöhle nannten, verschlungene unterirdische Gänge, welche die Türme und Festungsbauten von Castle Black verbanden. Im Sommer wurden die Wurmhöhlen selten benutzt, aber im Winter war das anders. Wenn der Schnee 15, gar 20 Meter hoch lag und die eisigen Winde heulend aus dem Norden heranbrausten, hielten allein diese Gänge Castle Black zusammen. »Bald«, dachte John, während sie nach oben stiegen. Er hatte den Vogel gesehen, der Maester Aemon die Nachricht vom Ende des Sommers überbracht hatte, den großen Raben der Citadel, so weiß und still wie Ghost. Einen Winter hatte er bereits erlebt, wenngleich er damals noch sehr jung gewesen war, doch jeder stimmte daran überein, dass es sich um einen sehr kurzen und milden gehandelt hatte. Dieser würde anders werden, er spürte es in den Knochen. Die Steintreppe war sehr steil, und oben angekommen schnaufte Sam wie der Blasebalg eines Schmiedes. Sie traten hinaus in den frischen Wind, der Johns Mantel aufblähte. Ghost lag lang ausgestreckt vor dem Speicher und schlief, wachte jedoch auf, als John sich näherte. Er hielt den weißen Schwanz steif in die Höhe und trabte auf ihn zu. Sam blickte an der Mauer hinauf. Sie ragte hoch über ihnen auf. Eine 200 Meter hohe eisige Klippe. Manchmal erschien sie John fast lebendig, als wäre sie eigenen Stimmungen unterworfen. Die Farbe des Eises veränderte sich mit jedem Lichtwechsel. Mal war sie tiefblau wie ein gefrorener Fluss, dann schmutzig weiß wie alter Schnee, und wenn sich eine Wolke vor die Sonne schob, wurde sie grau wie Stein. Nach Westen und Osten hin erstreckte sie sich, soweit das Auge reichte, und sie war dermaßen riesig, dass die Türme und Steingebäude der Burg winzig wirkten. Hier war das Ende der Welt. »Und wir schreiten darüber hinaus.« Dünne, graue Wolkenstreifen hingen am Morgenhimmel, durch die eine blasse, rote Linie schimmerte. Die schwarzen Brüder hatten den Kometen Mormons Fackel genannt, weil sie nur halb im Scherz meinten, die Götter hätten ihn geschickt, um den Weg des alten Mannes durch den verwunschenen Wald zu beleuchten. »Der Komet ist so hell, man kann ihn sogar bei Tag sehen«, sagte Sam und beschattete die Augen mit den Büchern.
»Vergiss den Kometen. Der alte Bär wartet auf die Karten.«
Ghost sprang vor ihnen her. Der Hof wirkte heute Morgen verlassen. Viele der Grenzer waren nach Molestown gezogen, suchten in den Bordellen nach vergrabenen Schätzen und betranken sich bis zum Umfallen. Gren war auch dabei. Pip und Halder und Toad hatten ihm angeboten, zur Feier seiner ersten Patrouille seine erste Frau für ihn zu bezahlen. John und Sam hatten ebenfalls mitkommen sollen, Aber Sam fürchtete sich vor Huren beinahe ebenso sehr wie vor dem verwunschenen Wald. Und John verspürte keine Lust auf solcherlei Vergnügungen.
»Macht, was ihr wollt«, sagte er zu Tod. »Ich habe einen Eid geleistet.«
Sie kamen an der Septe vorbei, aus der sie Gesang hörten. »Manche Männer drängt es am Vorabend der Schlacht zu den Huren, andere zu den Göttern.«
John fragte sich, wer sich wohl anschließend besser fühlte.
Die Septe zog ihn kaum mehr an als das Bordell. Seine Götter hatten ihre Tempel an wilden Orten, wo Wehrholzbäume ihre knochenweißen Äste ausbreiteten.
»Jenseits der Mauer haben die Sieben keine Macht«, dachte er. »Aber meine Götter werden dort warten.«
Vor der Waffenkammer übte Sir Andrew Tarth mit frischen Rekruten. Sie waren gestern Abend mit Convy eingetroffen, einer der Wanderkrähen, welche die Sieben Königslande durchstreiften und Männer für die Mauer zusammensuchten. Dieser neue Trupp bestand aus einem Graubärtigen, der auf einem Stab lehnte, zwei blonden Jungen, die wie Brüder aussahen, einem jungen Geck in fleckigem Seidengewand, einem Zerlumpten mit einem Klumpfuß und einem grinsenden Idioten, der sich offenbar für einen Krieger hielt. Sir Andrew machte ihn gerade auf seinen Irrtum aufmerksam. Gewiss war er kein so gestrenger Waffenmeister, wie Sir Alistair Thorne es gewesen war, doch würde jeder auch nach seinen Lektionen eine Reihe blauer Flecken davontragen. Sam zuckte bei jedem Hieb zusammen, aber John beobachtete die Bewegung der Fechter genau.
»Wie findest du sie, Snow?«
Donald Noy stand in der Tür seiner Waffenkammer, und weil er ausnahmsweise kein Hemd unter seiner Lederschürze trug, konnte man den Stumpf seines linken Armes sehen. Mit seinem dicken Bauch und der breiten Brust, der flachen Nase und dem stoppligen Kinn bot er zwar keinen hübschen, aber dennoch einen willkommenen Anblick. Der Waffenschmied hatte sich als guter Freund erwiesen.
»Sie riechen nach Sommer«, antwortete John, während Sir Andrew seinem Gegner einen Hieb verpasste und zu Boden schickte. »Wo hat Convy sie aufgetrieben?«
»Im Kerker eines Lords in der Nähe von Galtown«, erwiderte der Schmied. »Ein Bandit, ein Barbier, ein Bettler, zwei Waisen und ein Lustknabe. Und mit solchem Abschaum sollen wir die Reiche der Menschen verteidigen,